Also steigen wir jetzt mal ein in die Überlegung und sagen, was sind denn eigentlich die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des Lohnbezahlens? Was sind die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des Lohnes? Fangen wir an. Wofür wird er denn bezahlt? Arbeitskraft ist eine Ware und die kauft sich der Unternehmer. Warum? Weil er sie anwenden will und damit eine Ware oder eine Dienstleistung herzustellen und die mit Gewinn zu verkaufen. Lohn zahlt er, weil er damit Gewinn machen will. Mit anderen Worten, der Lohn ist der Preis, den er für einen Gewinn zahlt, den er einkassiert. Ja, man denkt sich, der Lohn ist der Preis für die Arbeit. Ja, stimmt schon. Aber was ist der Nutzen der Arbeit, der Nutzen, um den es bei der Arbeit geht? Der kapitalistische Nutzen der Arbeit ist der Gewinn und sonst nichts. Die Arbeit mag ansonsten nützlich sein, wie sie will, wenn sie keinen Gewinn erzielt. Ist sie kapitalistisch sinnlos, unnütz. Arbeit mag dringend nötig sein, Kindergärtnerinnen oder in der Pflege der Alten oder weiß Gott wo. Wenn sie nicht für einen Gewinn taugt, dann ist sie nichts wert. Also auch nicht wert, dass ein Unternehmer dafür einen Lohn bezahlt. Die Nützlichkeit der Arbeit besteht nicht, wie man denken könnte, in dem Produkt, das sie herstellt. So, dass der eine Kinder unterrichtet und das Ergebnis ist, dass die Kinder unterrichtet sind. Der andere bäckt Brot und das Ergebnis ist, dass es Brot gibt. Der Nutzen der Arbeit ist der Gewinn des Unternehmens. Und nur dafür lohnt sich, dass Arbeit verrichtet wird. Ohne Gewinn kein Kauf der Arbeit, also auch kein Lohn. Arbeit, die dafür nichts taugt, hat gesellschaftlich keinen Wert. Und da können wir wieder unsere Ökonomen zitieren, wie diesen Hans-Werner Sinn, der ist auch so ein Typ. Der sagt, unter Beweis sind die Arbeitslosen. Jeder Arbeitslose ist doch ein Beweis, dass die Arbeit zu teuer ist. Jeder Arbeitslose ist ein Beweis, dass zu dem Preis, wo man Arbeit kaufen kann, gewinnbringende Anwendung nicht geht. Also, sie müssten billiger sein, dann ging er gewinnbringende Anwendung und im Extrem hat er ja recht, wenn sie alle gar nichts mehr nehmen würden für die Arbeit und ganz umsonst arbeiten würden, da wird sich schon wer finden, der sie für sich arbeiten lässt. Also die ökonomische Gesetzmäßigkeit, von der dieser Ökonom redet, die alle ignorieren, die sagen, man müsste doch von Arbeit leben können. Die ökonomische Gesetzmäßigkeit hat erstmal den Gewinn als die absolute Bedingung dafür, dass die Arbeit überhaupt einen Preis erzielt. Dass also überhaupt ein Lohn bezahlt wird. Damit ist klar, ein Gewinn muss rauskommen. Und dass Gewinn rauskommt, ist in jedem Fall schon mal die Obergrenze des Lohns. So hoch, dass er den Gewinn auffrisst, so hoch, dass kein Gewinn fürs Kapital mehr rauskommt, darf kein Lohn sein. Lohn, der höher wäre, wird nicht bezahlt. Den gibt es also nicht. Arbeit, die mehr kostet, als dass ein Unternehmer damit einen Gewinn machen kann, ist ökonomisch nicht existent. Die gibt es nicht, die erzielt überhaupt keinen Preis. So weit, so gut. Aber wo liegt die Untergrenze des Lohns? Die Obergrenze liegt darin, ein Gewinn muss rauskommen. Die Untergrenze des Lohns, wo liegt die? Naja, zuerst mal, so leicht liegt die nicht fest, denn wie bei jeder Ware, vielleicht ist das mal ein Punkt, wo man sagen kann, es gibt immer die humanistischen Redensarten, im Kapitalismus ist der Mensch Ware und es ist schlecht. Und es stimmt ja auch, dass es schlecht ist. Bloß so humanistisch, so nach dem Muster, dabei ist er doch ein Subjekt und dabei muss man ihn doch hochschätzen und so weiter. So quasi billig humanistisch will ich es nicht haben. Ich möchte mal sagen, an dem, was ich jetzt für Gesetzmäßigkeiten sage, da kann man sehen, was es heißt, Ware zu sein. Also wie bei jeder Ware steht der Käufer auf dem Standpunkt, er zahlt möglichst wenig. Es soll möglichst wenig kosten, ihm. Dann ist der Nutzen für ihn am größten. Also wo liegt die Untergrenze des Lohns? Erstmal gibt es gar keine. Zweitens, Lohn wird bezahlt so wenig wie möglich und so viel wie nötig, um die Leute an die Arbeit zu bringen, die man an die Arbeit bringen will. So billig, wie sie sich also hergeben, so billig ist der Lohn. Das regelt sich nach Angebot und Nachfrage in erster Instanz. Ja, wenn die Arbeitskräfte knapp sind, wenn bestimmte Arbeitskräfte mit bestimmten Qualifikationen knapp sind, dann muss der beschäftigte Unternehmer Geld drauflegen, damit er sie kriegt, die Leute. Dann muss mehr bezahlt werden. Wenn sie aber reichlich sind, wenn die Millionen Arbeitslosen sich vor den Werkstoren sammeln und alle 100 Bewerbungen geschrieben haben, dann ist die Arbeit sau billig, weil ja so viel sich anbieten und unbedingt Arbeit wollen. Denn da steckt nämlich noch ein weiterer Hammer drin von Arbeit ist Ware. Während nämlich der Unternehmer Arbeit bloß kauft, wenn sich's für ihn lohnt, wenn also der Preis, den er zahlt, das Mittel ist, einen Gewinn zu erwirtschaften über die Kosten hinaus, die er ausgibt. Wenn der Preis, der Lohn nämlich, der Preis für die Arbeit, den der Unternehmer bezahlt, wenn der das Mittel ist, einen Gewinn anzueignen, nur unter der Bedingung kauft der Unternehmer. Der Lohnabhängige aber verkauft seine Arbeitskraft. Auch dann, wenn es sich für ihn nicht mehr lohnt. Er will zwar leben von der Arbeit, aber er verkauft seine Arbeit auch, wenn er von ihr nicht leben kann. Weil er nämlich als mittelloser Typ darauf angewiesen ist, irgendwie an ein paar Kröten ranzukommen. Deswegen kann er sogar seinen minimalen Nutzen aus der Arbeit, dass er überhaupt davon leben kann, sogar seinen minimalen Nutzen kann er nicht zur Bedingung des Verkaufs machen. Die Arbeitskräfte verkaufen sich bedingungslos. Der Unternehmer kauft bloß, wenn sein Nutzen, der Gewinn nämlich, sein Überschuss, wenn der gewährleistet ist. Der Arbeiter verkauft sich unbedingt. Das ist natürlich schon ein Ding, da merkt man, es findet in dem Sinn ein Messen, ein Kräftemessen von Angebot und Nachfrage, wie sonst auf dem Markt zwischen selbstständigen Geschäftsleuten, überhaupt nicht wirklich statt. Der Arbeiter ist kein selbstständiger Geschäftsmann. Oder anders, die Selbstständigkeit, mit der er auftritt, dass er sich auch verkauft und auch in einen Arbeitsvertrag nicht einwilligen muss, sondern es nur tut, wenn er will. Die Freiheit des Arbeiters ist der Schein. Tatsächlich ist er auf Gedeih und Verderb dem Unternehmen ausgeliefert. Er muss sich verkaufen. Er kann nicht sagen, die Preise sind gerade schlecht, verkaufen wir mal nicht. Ja, das kann jeder Autoproduzent machen, dann produziert er auf Halde und wartet mal ein Vierteljahr, ob die Preise sich nicht erholen. Die Menschen, die Lohn zum Leben brauchen, können nicht sagen, die Preise sind gerade schlecht, da produzieren wir mal auf Halde. Sondern die müssen sich wieder verkaufen, insofern die sind überhaupt kein selbstständiges Handelssubjekt in dem Handel, auf den sie sich einlassen. Ihr Selbstständigkeit ist der Schein, ist die äußere Erscheinungsform, in der eine totale Abhängigkeit abgewickelt wird. Und dann ist noch ein Argument wichtig. In dem Zusammenhang von Die Lohnuntergrenze regelt sich nach Angebot und Nachfrage. Das habe ich ja schon gesagt, das Angebot an Arbeitskräften ist unbedingt. Die Nachfrage nach Arbeit von Unternehmerseite ist sehr bedingt. Aber noch nicht einmal das Angebot ist eine Sache, die einfach den Unternehmern gegenübersteht. Wie viel Arbeitskräfte sich bei ihnen anbieten, ist nämlich ihre eigene Tat. Das Unternehmen, jedes Unternehmen ist dauernd damit, darum bemüht, die Lohnkosten bei sich zu senken. Wie tut man das? Das tut man, indem man modernere Technik anwendet, Maschinerie kauft, die Arbeit einspart. Dann unter der Bedingung, dass der Preis für die Maschinerie geringer ist als die Lohnkosten, die ersetzt werden. Senkt man die Gestehungskosten in der Firma? Reduziert die Lohnkosten, natürlich erhöht man die Maschinenkosten dadurch, aber es ist, man macht das Ganze bloß, wenn man die Maschinenkosten nicht so stark erhöht, wie man die Lohnkosten senkt. Auf die Weise wird nicht nur in der einen und in der anderen und in der dritten Fabrik der Kostenpunkt Lohn kleiner. Auf dieselbe Weise werden auch die Arbeitslosen auf dem Arbeitsmarkt immer mehr. Denn die Senkung der Nachfrage nach Arbeit, das Ersparen von Arbeit, hat ja nach der anderen Seite hin bloß die Bedeutung, man schmeißt ein paar von den Leuten raus, die man hat. Und füttert auf die Weise das Arbeitslosenheer. Und das Arbeitslosenheer, das auf die Weise entsteht, drückt dann wieder auf das Angebot oder vergrößert wieder das Angebot derer, die sich auf Gedeih und Verderb bei den Personalbüros der Firmen melden und Jobs haben wollen. Das Kapital produziert sich in seinem eigenen Fortschritt den Überfluss an Arbeitskräften selbst, den es dann als Überangebot ausnutzen kann. Also was die Untergrenze des Lohns betrifft, muss man erstmal sagen, das regelt sich über Angebot und Nachfrage, aber das ist ein ungewöhnlicher Fall von Angebot und Nachfrage, weil da bestimmt die Kapitalseite, beide Seiten, da ist Angebot und Nachfrage nicht zwei verschiedene Größen, die aufeinandertreffen, sondern Angebot und Nachfrage sind zwei Größen, wo das Kapital sowohl die Nachfrage, die es ausübt, bestimmt durch seine Gewinnkalkulation, wie das Angebot bestimmt durch die Produktion von Überbevölkerung, durch das ewige Rationalisieren in den Büros und Fabriken. Eine total einseitige Preisbestimmung findet da statt. Die Unternehmerschaft bestimmt Angebot wie Nachfrage, also ist sie das einzige Subjekt, den Preis zu bestimmen. Deswegen gehört es gerade zum Fortschritt des Kapitals, dass ein Lohnverfall das Wachsen der Akkumulation, das Wachsen des Wachstumsprozesses begleitet. Dieser Lohnverfall, das wäre jetzt der nächste Punkt, der Lohnverfall hat nicht bloß den Effekt, dass alle existenten Industrien und Dienstleistungsgewerbe Arbeit billiger kriegen und damit rentabler werden, sondern es hat den Effekt, dass im Maß des Lohnverfalls ganz neue Gewinngelegenheiten entstehen. Es entstehen ganz neue Branchen, die es wirklich vorher nicht gegeben hat, nur deswegen, weil man heute den Menschen nur noch Schandlöhne zahlen muss. Auf Basis der Billiglöhne rechnet sich manches, ist manches gewinnbringend, an was früher niemand gedacht hat. Denk mal das schöne Beispiel. Bis vor wenigen Jahren hat ein Postbote die Post gebracht. Inzwischen tun es drei oder vier. Die Briefe sind überhaupt nicht mehr wahr. Eher weniger mit dem ganzen E-Mail-Wesen. Wer hat das Bedürfnis entwickelt, dass es hier 2, 3, 4 Postboten braucht? Der Postbote nicht, der Kunde nicht. Es ist auch kein Dienst, der erbracht wird, der vorher nicht erbracht worden wäre, sodass man sagt, okay, ein neues Gewerbe. Nee, uraltes Ding, das alles schon gibt, das alles auf seine Weise funktioniert hat. So, jetzt machen diese Arbeit 3 Leute. Wer hat die Idee aufgebracht, dass es das braucht? Und wofür ist das nützlich? Nicht für einen Nutzen, den es nicht gegeben hätte. Nützlich ist es einzig und allein dadurch und dafür, dass in dem Fall zum Beispiel die Verlagsgruppe Bildzeitung, aber auch die Verlagsgruppe der Nürnberger Nachrichten, entdeckt haben, dass sie mit ihren Zeitungsausträgern und ihrer Kenntnis der Hausnummern ja da sowieso schon gewisse Voraussetzungen haben. Und wenn man Menschen bloß noch 5 Euro oder weniger zahlen muss, dann, nur dann, kann man der Gelben Post Konkurrenz beim Briefporto machen und dann kann man Gewinne aus einem Gewerbe machen, das es schon längst gibt, aber wo man halt einen Teil des Umsatzes auf sich zieht und nicht der Gelben Post lässt, die es bisher gemacht hat. Schöner Punkt mal, ich steige ein bisschen raus aus dem Ding, das ist ein Argument, das ich vor einem halben Jahr oder einem Jahr auch schon mal erzählt habe in dem Kreis, aber es lohnt sich immer wieder, dieses Argument. Über den Kapitalismus gibt es die Aussage, er wäre zwar irgendwie ein bisschen hart, aber er ist halt so saueffizient, dass letzten Endes doch alle was davon haben. Das ist einmal ein Fall von Effizienz des Kapitalismus. Eine Arbeit, die früher einer gemacht hat, machen jetzt 3. Dann merkt er, sparsam ist der Kapitalismus schon. Aber nicht mit menschlicher Lebenszeit und menschlicher Arbeitskraft. Sparsam beim Lohnzahlen ist er. Effizient ist er schon, wenn es ums Gewinne machen geht. Aber Effizienz in jeder anderen Hinsicht, Effizienz, dass die ganze Gesellschaft ihre Arbeit zweckmäßig organisiert und nicht mehr Lebenszeit und Arbeitszeit in irgendeinem Sektor steckt, als auch nötig ist. Effizient in dem Sinn ist es überhaupt nicht. Und was übrigens für die Post gilt, ne, das gilt genauso für diese immer mehr werdenden Paketaustragdienste. Und wenn man sich noch ein wenig überlegt, da wird man noch viele Sektoren finden, wo genau dasselbe ist. Dass einfach jetzt 3 Leute die Arbeit machen, die früher einer gemacht hat. In der Fabrik, wo sie an Lohn zahlen, sparen sie wie der Teufel an der Arbeit. Ersetzen, wo es irgend geht, Arbeit durch Maschinerie. Und wenn dann die Arbeit so billig ist, dass die Menschen für ein Butterbrot arbeiten, dann werden sie auf einmal großzügig mit dem Schaffen immer neuer Arbeitsgelegenheiten. Die es wirklich für nichts gebraucht hätte, außer dafür, dass man einen Teil des Gewinns, den die gelbe Post macht, jetzt auf diese roten Briefkästen zieht. Also es entstehen neue Gewerbe und der ganze gelobte Aufschwung, den es in den letzten Jahren gegeben hat, und die Rede ist, es wären 1,1 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden. Vieles davon auf diese Weise. Arbeitsplätze, die entstanden sind, weil Löhne gezahlt werden, von denen kein Mensch leben kann. Jetzt gibt es zu dem ganzen Mindestlohndebatte, das bleibt alles noch in diesem ökonomischen Argument drin, jetzt gibt es da diese Zurückweisung der Forderung nach dem Mindestlohn mit dem Argument, das wäre ganz ungerecht. Mindestlohn würde gerade die schädigen, für die er gedacht wäre. Nämlich diese gering qualifizierten Arbeitskräfte. Die würden doch, wenn man einen Mindestlohn macht, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. Denen würde man die Chance, ehrliches Geld zu verdienen, wegnehmen. Indem man ihnen einen Lohn verspricht, von dem sie leben können, ist das Ergebnis, dass sie überhaupt keinen Lohn kriegen und gar nicht leben können. Und warum ist es so? Sagen uns die Ökonomen wieder, weil diese gering qualifizierten Menschen kann man nicht höher bezahlen, weil deren Wertschöpfung ist so niedrig. Die haben so eine niedrige Wertschöpfung, die kann man nicht höher bezahlen. Und wer verlangt, dass man sie höher bezahlt, der verlangt bloß, dass man sich überhaupt nicht beschäftigt. Die Wertschöpfung ist so niedrig. Das ist jetzt der Punkt. Was soll man davon halten? Ist die Wertschöpfung von so einem Briefausträger oder von einer Fensterputzkolonie, die ist so furchtbar niedrig, dass man ihnen nicht mehr bezahlen kann als die, was weiß ich, 5 Euro in der Stunde. Was ist verkehrt an der Überlegung? Was ist verkehrt an der Ideologie, an der Rechtfertigungsideologie, man könnte denen nicht mehr bezahlen? Der erste Fehler ist, die tun ja so, als ob sie ihnen mehr zahlen wollen und dann ging es nicht. Die wollen ihnen doch so wenig zahlen, wie geht. Die wollen doch nicht mehr bezahlen. Insofern ist schon das ganze Ding, wir können nicht mehr bezahlen. Ja, nicht können, das tritt überhaupt bloß ein, wenn erst einmal ein Wollen da ist. Wer gar nicht höher zahlen will, der scheitert nicht daran, dass er nicht höher zahlen kann. Der erste. Und dann das Ding, die Wertschöpfung von denen, haben Sie die je gemessen? Wie misst man überhaupt die Wertschöpfung? Die Wertschöpfung von denen ist so nach dem Muster, der legt aber wenig Tomaten in die Kiste in einer Stunde. Der hat eine geringe Wertschöpfung. Ja, so geht es doch überhaupt nicht. Die ganze Reihenfolge ist doch umgekehrt. Es gibt überhaupt kein Maß der Wertschöpfung dieser Individuen, außer den kapitalistischen Gewinn, für den sie gut sind. Also umgekehrt ist die Reihenfolge. Da ist ein Unternehmer, sagen wir der Bildzeitungsverlag, der jetzt dieses Postzeug aufmacht, und der sagt, wenn ich so billige Löhne zahlen muss bloß, wenn ich die Leute für 5 Euro in der Stunde kriege, dann kann ich Briefe austragen lassen und das bringt mir an Gewinn. Dann kann ich ein Briefporto verlangen, das ist so niedrig, dann kann ich der gelben Post Konkurrenz machen und mit diesen Preisen, mit diesen Gestehungskosten kann ich an Gewinn machen. Da traue ich mich, in die Konkurrenz einzusteigen. Und dann schließen Sie von den für Sie gewinnbringenden Kosten zurück auf die Wertschöpfung. Es ist nicht, die Wertschöpfung hat keine objektive Größe, die gibt es überhaupt nicht außerhalb der kapitalistischen Verwendung dieser Menschen für den Gewinn ihres Anwenders. Jetzt wenn der Anwender die Konkurrenzstrategie sich ausdenkt, ich mache ein furchtbar billiges Angebot, mit dem ich im Markt einbreche, und verlang niedrige Preise für die Briefzustellung. Und wenn ich niedrige Preise verlangen kann, dann kann ich einen Gewinn damit machen. Dann schließt er zurück und sagt, weil ich mit niedrigen Portopreisen einen Gewinn machen kann, ist deren Wertschöpfung nicht größer als so und so groß. Also das ist alles, die Wertschöpfung ist überhaupt keine objektive Größe. Die ist halt, wenn Leute sich so billig hergeben und man dann mit ihnen ein Geschäft machen kann, dann kann der, der das Geschäft mit ihnen macht, rückwärts sagen, naja, höhere Preise sind mit denen nicht zu erzielen gewesen. Ja, es war ja sein Konkurrenzmittel, die niedrigen Preise. Kann ich wieder umdrehen und sagen, naja, die wirkliche Verwendung in dem Gewinngeschäft ist doch die einzige wahre Wertschöpfung. Insofern, wenn der Kapitalist dann sagt, mit diesen niedrigen Kosten mache ich meinen Gewinn, dann ist es die einzig relevante Wertschöpfung, die es überhaupt gibt. Insofern kann man auch sagen, er hat Recht. Aber Recht hat er doch bloß im Sinn von, er ist doch der Organisator, der dieses ganze Geschäft inszeniert. Und dann kann man jetzt sagen, er orientiert sich an einer Wertschöpfung, die so und so groß ist und die diese Menschen, von denen diese schlecht ausgebildeten Menschen einfach nicht mehr hergeben. Für was anders will der sie ja auch gar nicht, das ist das andere. Also die Untergrenze des Lohns, muss man einmal sagen, es gibt keine Untergrenze des Lohns. So wenig wie nötig, um die Leute zu der nützlichen, zu der gewinnbringenden Arbeit zu bringen, so wenig wie nötig wird bezahlt. Und wie wenig nötig ist, entscheiden Angebot und Nachfrage und Angebot und Nachfrage dann selber von den Unternehmern im Fortgang ihres eigenen Wirtschaftswachstums mitbestimmt. Jetzt ist es aber so, dass der Preis, der für Arbeit bezahlt wird, das Leben des Arbeiters definiert. Im Preis, der für Arbeit bezahlt wird, findet die gesellschaftliche Anerkennung, wie viel ist der Wert, statt. Das heißt dann auch, der Gewinn entscheidet darüber, wie viel, ob überhaupt das Leben der Menschen was wert ist und wie viel Leben auf ihrer Seite was wert ist. Also diese Formel von Marx, was ist denn der Wert einer Sache? Der gesellschaftlich notwendige Aufwand dafür. In dieser Gesellschaft entscheidet der Gewinn des Kapitals darüber, wie viel gesellschaftlich notwendiger Aufwand fürs Leben der Menschen angemessen ist. Passend. Nur was für ein Gewinn taugt, ist überhaupt wert, dass ein Mensch lebt. Und nur damit sein Leben für einen Gewinn taugt. Und die Höhe der Bezahlung, die er dann kriegt, richtet sich danach, dass sein Leben und Arbeiten für Gewinn taugen muss. Klar, das ist ein bisschen ein Spielen mit dem Gedanken, was ist denn der Wert der Arbeit? Und wenn Wert heißt, es ist die gesellschaftliche Anerkennung, wie viel ist denn da nötig? Dann muss man sagen, im Kapitalismus wird darüber, wie viel Leben auf der Seite der Arbeiterklasse nötig ist, über die Frage wird entschieden durch die Brauchbarkeit der Menschen für den Gewinn. Und weil das die ökonomische Gesetzmäßigkeit ist, von der dieser Wirtschaftswissenschaftler vorhin geredet hat, deswegen ist klar, dass man vom Lohn leben kann, ist kein Bestandteil der ökonomischen Kalkulation mit dem Lohn. Es kann einfach nicht dazu.